mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Hörer und Hörerinnen, hier ist Barbara und ich bringe heute etwas, das tatsächlich Freude auslöst, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest bei vielen Frauen, denn Henning Baum ist bei mir im Gespräch. Lieber Clemens, kannst du die sexuelle Anziehungskraft, die zweifelsohne von Herrn Baum, der heißt ja nicht umsonst Baum, ausgeht, nachvollziehen?
Wären wir nicht, also als Männer, wären wir nicht alle gerne ein bisschen Baum, würde ich da sagen an der Stelle. Ja. Leider Gottes, aber ist so.
Ja. Es ist nicht cooler jedem Typ gegeben, cooler Typ. Er geizt auch nicht mit seinen Reizen. Ich hatte mich vorher natürlich ausgiebigst bei Instagram über ihn, rein beruflich, muss man ja, informiert und habe da doch schon den ein oder anderen Einblick bekommen, der Lust auf mehr gemacht hat. Wir spielen deswegen auch gleich ein lustiges Polizeispiel, bei dem ich regelmäßig festgenommen werde. Ich habe auch nichts dagegen getan.
Das hat dir noch ein bisschen gefallen, oder?
Henning Hoch Polizei heißt das Ganze. Ja, ich finde, es gibt doch wenig Anregenderes als die Vorstellung, dass man von Henning Baum im hinteren Teil eines Streifenwagens festgehalten. Jetzt geht die Pferde mit mir durch. Wir wollen die Leute jetzt nicht mehr länger auf die Folter spannen. Hier geht's los mit den Waffen einer Frau heute mit dem wunderbaren Henning Baum. Ladies and Gentlemen, ich freue mich wahnsinnig, heute mit einem ganz, ganz tollen Mann zu sprechen. Und wenn er hier in der Nähe ist, dann drängeln sich, möchte man beinahe sagen, das ein oder andere Mädchen hier im Studio, die sonst eigentlich gar nicht so häufig hier vorbeigucken. Henning Baum ist bei uns. Ich freue mich so.
Guten Morgen, liebe Barbara. Guten Morgen, liebe Hörer.
Und Hörerinnen.
Hörerinnen, gewiss, ja.
Wir wollen doch am Anfang gleich alles richtig machen.
Alles richtig machen. Ja. Ich notiere mir das gleich mal, meine Fehler, dass ich das lerne. Ich muss ja dazulernen. Ich muss mich ja entwickeln.
Du hast ja schon alles richtig gemacht, weil bevor wir hier die Record-Taste gedrückt haben, hast du mir erzählt, du hast dich extra heute Morgen eingecremt. Das ist sicher auch was unsere Hörer und Hörerinnen interessiert.
Ja, ich habe mich eingecremt mit einer Hand- und Fußcreme. Also, weil ich hatte keine andere, aber die geht ja auch, habe ich gedacht, weil das ist ja fett und reichhaltig und Feuchtigkeit und die ist eigentlich sehr gut fürs Gesicht, habe ich festgestellt, gerade wenn es draußen kalt ist. Ja.
Absolut, also dein Gesicht sieht so aus, dass man, also man kann es sich schöner nicht vorstellen und es kann sich gleichzeitig keine Hornhaut auf deinen Backen bilden, wenn du die gute Fußcreme mit der Urea-Harnextrakt heißt das, glaube ich immer, womit die ganz schlimmen Stellen weggehen, das ist ja auch für dich. Du wirst in diesem Jahr 50, machen wir uns nichts vor.
Du bist gut informiert, Barbara, du bist sehr gut informiert, ja, das stimmt, ja.
Bevor wir über den körperlichen Verfall sprechen, lass uns,
der tatsächlich immer mehr Raum einnimmt, das ist interessant, da haben wir früher darüber gelacht, aber plötzlich ist er da und man sieht sich damit konfrontiert.
Tatsächlich ist es lustigerweise bei mir auch so, ich dachte früher immer, wenn man ein gewisses Alter hat, dann sagt man so, ja, ich habe jetzt ein gewisses Alter, ich habe nicht mehr den Anspruch, so vorne mit dabei zu sein, aber lustigerweise, der eigene Anspruch, der hört gar nicht auf, man will mit 50 eigentlich genauso schick sein wie mit 30.
Ja, das stimmt, aber also ich glaube, so kluge Menschen, die sagen dann schon irgendwie, ich entwickle mich jetzt an einer anderen Stelle weiter, so ganz kann ich nicht mehr mit vorne mitschwimmen. Also ich merke das, wenn ich mit meinen Söhnen trainiere zusammen, die werden langsam stärker als ich oder sind schon in manchen Übungen stärker. Ja.
Wie gehst du damit um?
Ich trainiere noch härter. Ich versuche mir was auszudenken, dass ich die austrickse, dass ich sie beim nächsten Mal schocke.
Man kann der Sache nur mit Humor begegnen, finde ich.
Ja.
Also so geht es mir. Ich gucke mir das alles an und dann denke ich mir, ja Mai, so ist es halt. Und dann lache ich mich irgendwie innerlich kaputt, weil ich mir denke, man kann ja sowieso nichts machen.
Ja, also man kann ja so ein paar Kleinigkeiten machen. Davon lebt ja eine ganze Industrie, dass sie uns suggeriert, wir könnten was machen. Ne? Man kann schon ein bisschen was machen, aber man kann nichts dagegen machen, dass man einfach so ein bisschen welkt und reift oder wie auch immer man das nennen will. Aber das findet einfach statt und das ist tatsächlich so nochmal ein großer Unterschied, finde ich, von Anfang 40 zu Anfang 50. Also da bin ich noch ziemlich wahnsinnig durch die Gegend gesprungen bei der Gymnastik. Da tun mir dann heute eher die Knie weh.
Ja, also das, aber was ich auch finde, ist die Reaktion der anderen auf einen. Ich habe letztens so ein nettes Interview von unserem Kollegen Sascha gelesen und der meinte, ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, dass man mich siezt. Und so geht es mir auch. Ich kann noch 50 Mal zu irgendwelchen 20-Jährigen sagen, sag doch ruhig du und so. Und die dann fangen immer wieder an, sie zu sagen und sagen, Entschuldigung, ich krieg das einfach nicht hin. Zu duzen. Also das heißt, dass
das stimmt. Das ist ja auch ein guter Instinkt, dass sie das haben. Die sollen dich ja auch nicht duzen. Die sollen ja auch eigentlich schon entsprechend deinem Status und deinem sollen den Respekt dir erweisen.
Das klingt, als wäre ich die Queen. Letztens hat jemand zu mir gesagt, du bist einfach die Grande Dame der deutschen Fernsehunterhaltung. Dann dachte ich mir, oh Gott, das hat man zuletzt über Margot Werner, glaube ich, gesagt und Katharina Valente.
Super. Aber das ist trotzdem, finde ich, ein schöner Titel. Ich werde mir das merken. Du bist die Grande Dame der deutschen Fernsehunterhaltung. Ich weiß noch, das ist gar nicht so lange her, habe ich nämlich heute Morgen, glaube ich, drüber nachgedacht, wann ich so mit Fernsehen angefangen habe, als ich vom Theater kam und als ich dich kennengelernt habe oder wahrgenommen habe, da hing ein Riesenplakat in München. Da warst du aber gar nicht drauf. Da war dieses Girls Camp, hieß das, glaube ich.
Die nackten Posts dieser Mädchen. Der größte Flop, genau, der je im deutschen Fernsehen produziert wurde.
Ja, und ich habe das auch nicht gesehen, aber man hat mir dann ziemlich schnell davon berichtet, dass du das moderiert hast. Und dann haben alle gesagt, also das wäre eigentlich wegen der Moderatorin, die bis dahin keiner kannte, eigentlich ganz unterhaltsam zu gucken. Und da ist mir zum ersten Mal Barbara Schöneberger dann aufgefallen.
Ja, leider nur dir, weil ansonsten hat es tatsächlich kein Mensch geguckt. Es war der größte Flop, der, glaube ich, jemals in der deutschen Fernsehgeschichte produziert wurde. Ich war ganz vorne mit dabei und ich habe mir eigentlich schon beim Durchlesen des Konzeptes damals gedacht, so ein Scheiß, das kann doch im Leben nicht funktionieren. Und trotzdem haben sie es gemacht. Natürlich hat es nicht funktioniert. Und mein Fahrer, der sehr nett war und mit dem ich ein sehr enges Verhältnis hatte zu dieser Zeit, holte mich morgens ab und sagte, ja, schade, ne? Nächste Woche sehen wir uns nicht mehr. Und ich so, wieso? Ja, ist abgesetzt. Weißt du es noch nicht? Nee. Ja. Da wusste der schon mehr. Hatten sie das Ding abgesetzt nach nur 3 Folgen? Diese Mädels, sag ich mal, schimmelten vor sich hin auf dieser Insel El Hierro, wo ungefähr alles schief ging, was nur schief gehen konnte. Keine Sau hat's mehr gesehen. Sie haben es dann in so einer Zusammenfassung nachts nach 0 Uhr irgendwie ausgestrahlt. Und dann für die große Entscheidungsshow, wo dann das Girl of the Year oder was gekürt wurde, bin ich dann nochmal ins Studio gegangen und da hat Sat.1 nochmal irgendwie so eine Nummer abgerockt dann und dann waren wir durch und dann hat das keine Sau mehr interessiert. Ein Wunder, dass man aus diesen Geschichten unbeschadet rauskommt. Hast du auch Geschichten gemacht, wo du rückblickend dir sagst, mein Gott, wie toll, dass ich das überstanden habe, ohne dass der Pech über mir ausgeschüttet wurde?
Ja, ich habe, das war zu der Zeit, war ich ganz junger Schauspieler am Theater und da hat mich ein Kumpel angerufen, der für die Werbung arbeitete und der sagte, ja, pass auf, da ist Coca-Cola-Hauptversammlung irgendwie in Neuss und da kannst du einen Auftritt machen? Ja, als was denn? Ja, du müsstest so eine Figur, so eine Art schmieriger, gealterter Elvis Presley spielen, der ein neues Produkt anpreist, nämlich Fanta Mandarine. Und ich habe gesagt, ja, was ist denn mein Text? Ne? Ja, schicke ich dir. Und der Text war, hey Leute, ich bin ein Macker. Ich mache jede Menge Kohle. Ich bin ein super geiler Typ irgendwie. Und dann kam einer von der Seite von der Bühne und hat mir eine Mandarine so groß auf den Kopf gesteckt, so aus Schaumstoff. Und hat gesagt, ey, mach mal Mandarine. Und hat mich von der Bühne geschickt. Das war wirklich, aber es war wahnsinnig gut bezahlt. Und ich brauchte das Geld. Und es war furchtbar. Ich hatte mir den Text eigentlich noch, ich hatte gedacht, ich kann noch einen eigenen Text daraus machen.
Ja klar, ich spiel's ein bisschen größer.
Klar, ich mach so ein bisschen Las Vegas-Style daraus, mach's selbstironisch und lustig. Nee. Nein, ich habe gar nichts gedacht, das war Playback auch noch. Ich habe nur mein Lip dazu bewegt.
Ist das komisch.
Ich will Macker. Hey, mach mal Mandarine.
Ja, aber man weiß nicht, mein Gott, was hätte aus dir werden können, wenn du es nicht gemacht hättest? Oder umgekehrt, vielleicht wäre auch nichts geworden, weil auch diese Dinge dazugehören. Ich zum Beispiel habe ein Fotoshooting mit einem Fotografen gemacht, der zu mir sagte, hier sind 400 Mark, wenn du die Rechte an deinen Bildern abtrittst. Ja, und dann hat er von mir ein Foto gemacht im Anzug mit Zigarre, eins im Dirndl und eins im Abendkleid. Und im Dirndl, ich habe die Rechte dieser Fotos abgetreten und dann haben die das verwendet für ein Riesenmöbelhaus in Bayern mit der Überschrift viel Holz für wenig Geld. Und ich mit meinen hochgeschnallten Brüsten im Dirndl, viel Holz für wenig Geld. oder viel Holz für wenig Kohle oder irgendwie so. Meine Mutter rief mich damals an, das war irgendwie Mitte der 90er, und sagte, Barbara, ich stehe hier an der S-Bahn in Gröbenzell und überall hängen Plakate von dir. Ich so, was, das kann nicht sein. Also man macht schon auch viel Quatsch, ne? Ich bin mal bei einer McDonald's-Hauptversammlung aufgetreten und sollte mit einer Vespa auf die Bühne fahren und habe sofort die Kontrolle über das Fahrgerät verloren und bin in den Boxenturm reingedonnert. Das war spektakulär, wirklich. Oh Gott.
Barbara, ich weiß noch, das war wirklich eine sehr lustige Veranstaltung. Da haben wir mal zusammen den Gala Spa Award erlebt. Eine hochgeistige Veranstaltung. Und da bist du mit dem Lastenaufzug hochgefahren worden. Das hast du aber auch gleich erklärt, weil du warst schwanger zu der Zeit. Und du hast mich dann auf die Bühne geholt. Im Jahr vorher warst du auch schon da gewesen. Ja, und hast du mich auf die Bühne geholt. Ich sollte irgendeinen Preis mit ausloben. Und ich habe etwas frech zu dir gesagt. Ja, Frau Schöneberger, Sie waren ja im letzten Jahr schon hier, aber da hatten Sie nur 2 Kugeln. Jetzt haben Sie ja 3. Das könnte man heute nicht mehr sagen. Würde man Ärger kriegen.
Ja, wir müssen darauf achten, dass wir uns weiterhin in einem Rahmen treffen, wo alles erlaubt ist.
Ja, das ist sehr schön. Das ist überhaupt der Anspruch. Irgendwie diesen Freiheitsraum. Das ist ein Freiheitsraum, wo es geht, zu erhalten oder sich neu zu schaffen oder zu verteidigen.
Ja, tatsächlich. Zu verteidigen ein bisschen. Da müssen wir weiterhin dran arbeiten, dass vieles erlaubt ist und nicht alles auf Kosten des Humors geht. Ich sehe das übrigens ganz genauso. Du sitzt genau da, so wie ich es mir vorstelle, nämlich vor einer wahnsinnig schönen großen Bücherwand. Und als du das letzte Mal bei mir im Interview warst, hast du gesagt, dass Lesen für dich wirklich ein ganz großer Teil deines Lebens ist, was ich total nachvollziehen kann. Ich habe lang kein gutes Buch gehabt. Ich habe jetzt ein paar schlechte Bücher gelesen, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich lese sie dann auch immer bis zum Ende durch, obwohl ich weiß, dass ich es nicht mag. Du auch?
Ja, weil du wahrscheinlich protestantisch erzogen bist, wie ich auch. Und wir müssen die Sachen zu Ende bringen. Wir müssen es ordentlich machen. Ich lese die Bücher eigentlich doch fast, ich lese sie fast alle zu Ende. Das gibt selten, dass ich sie abbreche. Meistens wird es ja dann auch besser. Also, aber ich versuche eigentlich mittlerweile, ich lese ja nicht unbedingt neue Bücher. Ich entdecke häufig alte Bücher. Also jetzt habe ich zum Beispiel von Jonathan Franzen habe ich mir Crossroads gekauft. Das habe ich aber noch nicht angefangen. Da bin ich einfach gespannt, wie das wird. Das ist jetzt ein neues Buch, aber sonst habe ich neulich Wassermusik entdeckt. Und das hat ja der D.C. Boyle geschrieben. Das hat mir meine Schwester vor über 30 Jahren geschenkt. Und ich hatte es damals nicht gelesen. Und ich habe es jetzt gelesen und entdeckt. Und ich war fassungslos, was für ein krasses Buch das ist.
Da lese ich das jetzt mal. Wassermusik.
Ja, Wassermusik ist ein total krasses Buch. Es spielt Anfang des 19. Jahrhunderts ein verrückter Schotte, der Afrika entdecken möchte, den Lauf des Niger. Und Afrika wird so brutal und roh und parasitenverseucht erzählt. Und auf der anderen Seite wird aber London genauso roh und noch schlimmer erzählt. Also so wie man es aus Oliver Twist kennt, nur viel, viel schlimmer. Und es hat mich total fasziniert. Ganz rohe Sprache. Also ich habe zwar die Übersetzung gelesen, aber ziemlich drastisch. Man würde sagen, ein ab FSK 18 Buch.
Oh, ja. Das interessiert mich. Was ist das für ein Buch? Wassermusik.
Ja, von T.C. Boyle.
Ja. Also meine Schwiegermutter hat mir letztens ein Buch gegeben und gesagt, grauenvolles Buch. Also es wird nur Sex, grauenvoller Sex, ganz hart und schrecklich und so. Und ich so, so bin ich sofort
wie heißt
ins
das?
Zimmer eingesperrt. Du kannst auch wahnsinnig gut singen, oder? Weil du hast ja eine absolute Radiostimme, du hast ein Fernsehgesicht und eine Radiostimme, es geht selten einher, sag ich dir.
Es geht bergauf mit mir. Ja.
Ja. Also sag mal, du warst im Chor, klar, aber ich habe von dir noch nie eine CD gesehen. Möchtest du nicht mal Brechtlieder oder Weihnachtssongs aufnehmen? Das wäre doch jetzt langsam Zeit mit 50.
Ich hätte Spaß am Gesang, ne? Aber es ist nicht so. Es treibt nicht so dahin, dass ich jetzt denke, das ist so gut, dass die Leute das hören müssen. So im Privaten mache ich das gern. Mit musikalischen Freunden zusammen, da singen wir auch zweistimmig oder so. Das liebe ich wirklich sehr. Ich würde es zum Beispiel im Rahmen von einem Film würde ich es auch unterbringen. Das habe ich auch schon gemacht. Also ich habe früher beim letzten Bullen, wenn er in der Kneipe saß, bei Uschi, saß er oft am Klavier. Und hat dann so ein bisschen, hat Songs gesungen und dann hat er sich mal, kam mal eine Frau dazu, die fand er eigentlich doof und dann hat die aber angefangen, mit ihm zusammen das Lied zu singen von Tom Waits. Und das fand er so toll, dass sie das kannte. Und dann hat sie mit ihm zusammen gesungen und dann hat er sich in sie verliebt. Also da habe ich sowas schon eingebaut. Es stand nicht im Drehbuch, sondern es waren einfach so Ideen. Also für einen Film würde ich es sehr gern benutzen. Da fände ich es interessant. Aber jetzt einfach nur so, um eine Platte zu machen, Henning Baum hat eine Platte gemacht, finde ich gewagt.
Ich finde es sehr, sehr gut, dass du es so siehst, weil ich habe ja selber Platten gemacht zum Zeitpunkt, als ich mir dachte, also eine Platte zu machen, finde ich gewagt. Und dann irgendwie habe ich es aber gemacht, um dann einfach auch Live-Konzerte zu machen und meine eigenen Songs zu singen. Und da wiederum war es toll. Und ich kann mir vorstellen, mit einer Gitarre, mit einem Cello, mit einem Klavier, mit einer Blockflöte, scheißegal, auf einer Bühne, ich würde es mir anschauen.
Oh, das ist gut zu wissen. Ja.
Also mich hast du schon mal und ich bringe noch meine Mutter mit. Oh Gott.
Das ist aber ehrlich gesagt, ist das nicht meine Gitarre, sondern das ist die, habe ich mir von meinem Sohn geliehen gerade. Der spielt sehr viel besser Gitarre als ich. Der spielt ziemlich gut. Also der haut echt so Solos richtig rein. Aber ich übe viel. Ich habe hier gerade auch so Patterns nennt man das, auf dem Schreibtisch liegen. Ja. Ich finde das recht kompliziert zu lernen, aber das ist die Grundlage, um Solos auf der Gitarre zu spielen.
Okay, also ich sehe, du bist doch in der Heavy-Vorbereitung für ein Solo-Konzert. Das sehe ich doch sofort. Aber ist es nicht toll, dass man nochmal, sag ich mal, sich Dinge drauf schafft, die man eigentlich nicht kann? Weil ich finde ja, man sagt den Kindern immer, ihr müsst lernen und ihr müsst das machen und das. Und man selber hört als Erwachsener einfach irgendwann auf, neue Sachen dazu zu lernen.
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall höre ich auf. Also das, ich muss lernen. Das hatte ich irgendwie, wahrscheinlich, weil ich als Schüler so etwas wild war und nicht immer Hausaufgaben gemacht habe.
Komisch, passt gar nicht zu dir.
Da habe ich so das Gefühl, dass ich jetzt viel nachholen muss oder dass ich jetzt fleißig sein muss. Und ich lerne viel. Ich würde nicht sagen besonders effektiv. Also es fällt mir jetzt nicht wahnsinnig leicht alles, aber also ich lerne schon. Ich lese ja auch viel Geschichtsbücher. Und dann versuche ich mir die Dinge zu merken, geschichtliche Zusammenhänge. Das finde ich immer ganz erfrischend. Ich vergesse manche Sachen dann aber tatsächlich wieder. Dann denke ich, Mensch, das hättest du doch wissen müssen. Wann war der Gang nach Canossa oder so, ne?
Und, ja, es gibt ja so Eselsbrücken wie 669 bei Iphitos Keilerei oder so.
Nee, das war früher. Das waren die Griechen gegen die Perser. Gegen die Perser. Ja, das gab's natürlich. Also, ich lerne dazu. Das versuche ich schon. Und das macht mir auch große Freude, was zu lernen. Das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, denn es stellt sich ja so ein, wenn man so kleine Erfolgserlebnisse hat, stellt sich ja ein totaler befriedigender Effekt ein. Das ist so ganz erfrischend, ne?
Ja, aber es ist ja auch so, dass du, also so nehme ich es zumindest wahr, für jede deiner Rollen auch wieder herausgefordert wirst, ja irgendwas Neues zu lernen. Also du boxst, das hast du wahrscheinlich sowieso schon immer gemacht, aber du musst ja reiten können, schießen hast du, glaube ich, gelernt, alles Mögliche. Ich glaube, dass das ja auch immer wieder so ein Ansatz ist, dann für eine Rolle eben, wie du jetzt sagst, für eine Rolle auch singen oder Gitarre spielen. Ja. Dann ist es ja auch so, dass man dann richtig nochmal ein bisschen Unterstützung und Motivation kriegt.
Das habe ich übrigens, das war einer meiner größten Freuden, das festzustellen, als ich mit dem Beruf anfing, schon während des Studiums, dass ich mich natürlich mit den Stoffen befassen muss, aber dann auch in so Themen richtig reingehe und eben, wie du das beschrieben hast, Dinge dazulerne und das macht für mich Riesenspaß, weil ich dann habe ich natürlich so einen Tunnel und dann bin ich konzentriert in der Zeit und kann dann auch so legitim sagen, so, jetzt, ich muss dafür trainieren, ich muss dafür fit sein, dafür brauche ich diese und jene Fähigkeiten. Ich lasse sie dann hinterher wieder zugunsten von was anderem schleifen. Oder wie gesagt, ich muss ja auch mal den Müll rausbringen oder mich um Haushalt kümmern. Aber in dieser Zeit der Vorbereitung ist das super. Da kann man sich wirklich dann so einen Tunnel schaffen. Ich stelle mir das so vor, wenn man in Amerika jetzt Filme machen würde, wo sehr viel Zeit da ist für Vorbereitung und Geld und das Ganze ist aufwendig. Da stelle ich mir das den Hammer vor, dass du da wirklich in alle möglichen Welten, die du dann spielen musst, kannst du reingucken und hast dann vielleicht noch einen Coach, der mit einem trainiert und all sowas. Das muss ich alles selber machen.
Ja, es gibt ja alles Mögliche. Es gibt ja dann auch Rollen, wo du Chinesisch lernen musst oder was weiß ich was. Irgendwas stelle ich mir total spannend vor.
Ja, das, ja, genau. Solche Sachen. Wie gesagt, singen wäre super. Tanzen, weiß ich noch, fürs Theater. Mhm. Dann haben wir tanzen gelernt. Ja, weiß ich noch, habe ich Theater gespielt und dann war Tango-Tanz kam da drin vor und das war super. Und hat so ein Tänzer mit uns das geübt. Ne? Und wir hatten natürlich auch schon während des Studiums, hatten wir das auch gelernt, die Grundkenntnisse oder im Tanzkurs bei Thielemann. Ja, aber das war natürlich nochmal ganz anderes Tango-Tanzen. Ne? Und es war super, das dann so zu üben und das mochte ich sehr. Oder mit den Stunt-Leuten, beispielsweise bei Götz von Berlichingen, da habe ich natürlich wirklich Reiten viel geübt, also so richtig Ritterreiten durch den Wald und solche Sachen, ne? Nicht jetzt irgendwie englisches Reiten, sondern richtig wildes Galopp durch den Wald und über Wald und Flur, dann Schwertkampf, Bogenschießen.
Wahnsinn.
All solche Sachen, das ist toll. Da taucht man taucht wirklich in eine andere Welt ein, man wird auch ein anderer.
Gibt's dann auch mal Sachen, wo du sagst, das kann ich nicht oder ich glaube, das schaffe ich nicht?
Ja, das gibt es gewiss. Natürlich, ich bin wahrscheinlich relativ schnell auch irgendwie, komme ich an Grenzen. Aber jetzt für einen Film habe ich das noch nicht gemerkt. Da versuche ich das schon dann so gut es geht zu machen. Aber ich habe mir das schon mal vorgestellt, wenn man jetzt also einen Musiker spielen würde, da würde es wahrscheinlich natürlich irgendwann Grenzen geben. Da müsste man ein bisschen tricksen, ne?
Ja. Ja. Sieht man manchmal übrigens, wenn im Film so getan wird, als ob jemand Klavier spielt und da ist es immer
ja, das
schlecht.
Ist nicht schön.
Immer
das ist nicht,
schlecht. Dann sieht man immer nur schlecht. Das Gesicht und der macht dann immer so und unten gehen dann die Hände so hin und her, aber du siehst irgendwie, der hat noch nie in seinem Leben am Klavier
das so geht nicht, das genau, also solche Sachen gehen nicht. Ich meine jetzt, weißt du, wenn man irgendwie so ein Rachmaninow-Konzert, das meine ich, das würde halt nicht gehen.
Nein.
Aber ansonsten denke ich, sollte man schon so weit versuchen, das zu lernen, dass man das gut kann.
Ja.
Also für wie gesagt, für diese Action-Sachen, da habe ich mich eben in Waffensachkunde und taktisches Schießen und so reingearbeitet und habe da mit Experten zusammen trainiert. Da habe ich dann auch Ahnung von gehabt. Das kann ich dann auch. Also ich mache im Film mache ich eigentlich keine Sachen, die ich nicht kann, wovon ich keine Ahnung habe. Ich komme nicht ins Behaupten. Nee. Ne?
Ich komme nicht ins Behaupten. Ist ja ein super Satz. Aus dir wäre doch auch ein guter Arzt geworden. Du hast ja, dein Vater ist Arzt, du warst kurz davor, warst als Rettungssanitäter unterwegs. Also Doktorspiele mit dir, das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Jetzt mal ehrlich, ich habe Zeit. Also du als Arzt im Gebirge, du kannst auch in Gelsenkirchen Arzt werden. Das würde,
also,
ich würde mir das
ob
angucken.
Im Gebirge oder in Gelsenkirchen, tatsächlich interessiert mich die Medizin sehr. Ich habe gerade jetzt ein Buch entdeckt von Albert Brauchle. Das ist ein Arzt 20er, 30er, 40er Jahre gewesen. Und der befasst sich also vor allem damit, wie ist der Mensch gesund zu erhalten. Und der hat Ansätze, der schreibt das auch in der Sprache, da würden die Leute heute ein bisschen schrecken, aber der ist schon sehr klar in seiner Aussage und sagt, also pass auf, ihr müsst euch einfach bewegen, ihr müsst euch auch mal kalt duschen und ernährt euch vernünftig. Also diese Grundsachen, die eigentlich heute verbrämt und irgendwie in aller Munde sind, aber der bringt das eben sehr klar auf den Punkt, dieser Brauchle, verbunden natürlich mit einer viel größeren Weisheit, als man das jetzt mal eben so abhandeln kann. Aber mich interessiert das Thema, weil ich glaube, Gesundheit wird oft missverstanden. Ne? Es ist, es wird da zu sehr auf ein ausschließlich physisches Bild des Menschen gesehen. Die Gesundheit ist aber aus meiner Erfahrung, so wie ich sie erlebe und beobachte, natürlich ganz stark verknüpft mit unserem Seelenleben. Also wir müssen den Mensch als ein dualistisches Wesen sehen. Der Mensch ist ein Leib-Geist-Wesen. Wer das bestreitet, der ist tatsächlich in einer Art, ich nenne das jetzt mal so, materialistischen Sicht befangen, die ihn selber einschränkt. Früher oder später wird er an ganz starke Grenzen da kommen und seine Erkenntnis kann sich nicht weiterentwickeln und auch seine Fähigkeiten nicht.
Aber du wirkst auf mich wie jemand, der eigentlich so seiner inneren Stimme folgt, sagen wir mal. Also ich glaube, du bist jemand, der einen sehr guten Draht zu seinem Geist und zu seinen Bedürfnissen so hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass du immer auch deinen Bedürfnissen gemäß gelebt hast, sodass man hinterher sagen kann, ja, da ist im Geist irgendwie nichts irgendwie in die Schieflage geraten.
Vermutlich weitestgehend, aber natürlich war ich durch Pflicht und Umstände auch früh gezwungen. Ja, nee, die war gar nicht so früh, aber ich bin sehr früh Vater geworden. Also ich bin schon sehr früh im Grunde gezwungen gewesen durch die Umstände, dass ich eben nicht meinen Wünschen und Dingen so nachgehen konnte. Das hat schon eine starke Einschränkung auch erfahren, aber dann so ist das eben. Ne? Harald Schmidt hat es, glaube ich, mal gesagt, dass der größte Teil des Lebens ist, glaube ich, Pflicht.
Ja. Ja, aber dann freut man sich halt wahnsinnig auf die Kür. Also ich finde, ohne Pflicht macht auch die Kür keinen Spaß. Das muss ein bisschen wehtun. Weißt du, deswegen nervt es mich jetzt auch, dass alle immer so sagen, oh, ich will jetzt nur noch von zu Hause arbeiten, ist so gemütlich morgens am Küchentisch und man steht nicht mehr im Stau und man sitzt nicht mehr in der vollen S-Bahn. Ich glaube, es macht nichts das Beste aus uns, wenn wir nur nach unseren Gemütlichkeiten leben.
Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Es ist doch so, das Leben muss uns schleifen. Und wenn wir uns nicht an etwas Hartes heranwagen, ne, was uns abschleifen kann und formen kann, dann verweichlichen wir wirklich. Also wir sind auch schon, ich sag's immer wieder und ich stehe da auch zu, wir sind verweichlicht. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir in Deutschland sind total verweichlicht.
Mit also First World Problems überschüttet.
Ja, die Generation meiner Großeltern oder Eltern, die sind da aus anderem Holz geschnitzt gewesen. Ne? Und wir sind schon sehr verweichlicht und die nachkommen, noch mehr. Und das wird auch immer mehr verkompliziert. Wie wir leben und wie wir denken sollen, wird uns vorgekaut. Da gilt es schon, sich aufzustehen und diese geistige Trägheit abzuschütteln. Mhm. Ne? Und das mal abzubürsten, diesen Staub, diesen Bequemlichkeitsstaub.
Bequemlichkeit. So, okay. Also ich hole jetzt, hol mal bitte eine Bürste. Ich möchte dem Henning mal ein bisschen den Bequemlichkeitsstaub.
Wie so ein Pferd, weißt du, was man so abbürsten auch rein.
So, jetzt pass auf, wir spielen ein Spiel.
Ja.
Ich soll genau vorlesen, was hier steht. Lieber Henning, liebe Barbara. Tatütata, hier schnappen jetzt gleich die Handschellen zu und wahrscheinlich holt Henning gleich seine Pistole raus. Bang, bang. Weil Henning einfach der schönste Cop im TV war, spielen wir heute Henning hoch, Polizei. Gott, ich sag dir, diese Redaktion. Man muss jetzt auch mal sagen, eine chronisch erotisch unterzuckerte Truppe hier, die, ja, sag ich mal, natürlich den ganzen Tag hier für mich arbeiten, weißt du, und die kommen natürlich zu nichts. Deswegen in meinen Spielen drückt sich dann aus, was ich sonst nicht bahnt.
Da ist was uns stark unterdrückt, ja, ja, ne?
Du, liebe Barbara, kannst dir endlich mal die Handschellen anlegen lassen. Na, auf einem Zettel neben dir findest du Situationen mit fiktiven Verbrechen, die du begangen hast. Henning, spiel bitte den Polizisten, der dich erwischt und verhaften will. Sag mal, was ist denn los mit euch? Entschuldige. Du, Barbara, musst versuchen, Henning um den Finger zu wickeln, damit er dich gehen lässt. Du darfst natürlich auch die Waffeln einer Frau einsetzen. So, okay. Also, Barbara will angetrunken auf eine U30-Party und hat ihren Personalausweis dafür gefälscht. So, jetzt kommt der Henning und sagt, hoho, was? Er soll jetzt sagen, was? Okay.
Also, ich soll der Polizist sein, der das feststellt, weil ich zufällig da langlaufe?
Ja, genau. Ich bin auf einer U30-Party und habe meinen Ausweis dafür gefälscht. Das stelle ich mir jetzt, okay. Gut, okay. Bitte, Henning, bitte nimm mich fest.
Naja, ich würde natürlich sagen, also junge Frau, es handelt sich hier um kein Kavaliersdelikt, das ist Dokumentenfälschung. Was wollen Sie denn überhaupt auf der Party? Das haben Sie gar nicht nötig. Wissen Sie was, wenn Sie Ablenkung brauchen, und wir haben ja hier auch noch was zu Protokoll zu nehmen, setzen Sie sich mal bitte hier neben mich in den Streifenwagen und dann machen wir beide jetzt eine kleine Spritztour und klären die Sache mal.
Okay, das ist ganz fantastisch. Ich werde mich gar nicht rausreden aus der Sache und ich werde einfach nur sagen, ich hoffe, mein Höschen passt zum BH heute.
Ich hoffe mal, die Beine sind rasiert.
Ja, ja, natürlich. Da musst du dir keine Sorgen machen. Ich gehöre noch zu der Generation von Frauen, die das Rasieren der Beine für selbstverständlich und obligatorisch hält. Das ist übrigens auch nicht mehr so.
Da habe ich tatsächlich überhaupt keine Kenntnis darüber.
Hast du nicht Kontakt zu jungen Frauen?
Zu jungen Frauen?
Ja.
Nein.
Gute Frage, also, gell, wie ich das jetzt so eingebaut habe.
Ja, nee, habe ich nicht. Also die Frauen um mich herum, die sind alle so in deinem Alter. Aber da habe ich tatsächlich keine Ahnung. Ich habe immer den Eindruck, dass es ja, ich weiß überhaupt nicht, was heute ist. Also welcher Trend da gerade aufpoppt.
Also ich habe Kontakt zu jungen Frauen und ich kann dir sagen, ja, Beine rasieren gehört nicht mehr zur automatischen Körperpflege dazu, weil man jetzt eben sich auch mal von der ganz anderen Seite zeigt. Das ist natürlich die Reaktion, okay, auf unsere Generation, die wir jetzt halt das irgendwie anders gemacht haben. Finde ich ist auch okay, aber ich würde mir, wenn
da
ich
ist ja noch Frau eine Generation dazwischen. Im Playboy sahen die doch immer alle aus wie Nacktmullen.
Ja, Das finde ich übrigens auch manchmal ein bisschen schade. Aber ich finde, wenn es jetzt, also die Beine nicht rasiert werden bei einer dunkelhaarigen Frau, muss ich ehrlich sagen, kriege ich Gänsehaut im Gesicht. Aber ich möchte
ja,
gar niemandem was vorschreiben.
Ja, interessant sieht es aus, wenn der Rest alles interessiert ist und dann nur die Beinhaare in schwarz dran sind. Das ist ein ganz wilder Style. Ja.
Ich habe letztens mit so einer zusammengearbeitet und ich war so freundlich zu der, weil ich ihr die ganze Zeit zeigen wollte, dass ich es total respektiere, dass sie so ist und so. Und aber gleichzeitig hat es mich irgendwie ein bisschen geschüttelt, als sie ihre 7/8-Hose hochkrempelte und man wirklich sah, oh Gott, da hätte man Zöpfchen flechten können, verstehst du?
Oh krass, ja, manche ja. haben das ja auch so richtig stark, also das sieht dann so richtig aus wie so Reinhold-Messner-Waden, ne? Ja.
Oder deine, du hast doch bestimmt so einen ganz goldenen Flaum überall.
Ich habe ein goldenes Vlies überall.
Jetzt muss ich eine Sache fragen, ich habe mir im Vorfeld eine Sendung mit dir und Kim Fischer angeschaut. Es war so lustig, weil es war ungefähr das unjournalistischste Gespräch, was ich mir vorstellen kann. Kim Fischer hat nur gesagt, wir schauen uns nochmal einen Ausschnitt an, wie du Sport treibst. Wir zeigen nochmal kurz, wie du aussiehst, wenn du oben ohne bist. Darf ich mal anfassen? Oh, krempel ruhig mal ein bisschen hoch. Es war so lustig. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe versucht, die ganze Sache jetzt wirklich, ich habe es nicht körperfixiert aufgebaut, das Gespräch. Findest du nicht?
Das Gespräch, nee, überhaupt nicht. Also das war eigentlich ein sehr ausgewogenes, gut durchwachsenes.
Aber jetzt erzähl nochmal. Ich habe auch in dem Gespräch mit Kim Fischer, hast du es, glaube ich, erzählt, dass du auf einem Bärenfell schläfst. Das ist natürlich eine Geschichte, die darfst du nie dementieren. Auch wenn du schon längst auf einer Futonmatte schläfst und keine Ahnung. Bitte behalte das bei.
Ja klar. Das liegt auch da irgendwo, das Bärenfell.
Gott, vorm Offen. Ja. Hast du nicht auch ein offenes Feuer irgendwo wahrscheinlich?
Ja, habe ich. Da hinten. Da hinten ist es so. Da ist die Kaminstelle.
Oh, und da ist das Bärenfell. Oh Gott, da ist das Bärenfell.
Ja,
da liegst du.
Ja. Es ist alles da. Es ist da und da drüben sind die Waffen. Also es ist alles da. Es ist nichts.
Es ist nichts erfunden. Ja. Ich hatte mir notiert, als Stichpunkte für dich. Pass auf. Porridge, Arzt, Po, Busenfell.
Aber Po haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen.
Nee, eben, da kommen wir jetzt dazu.
Ja, ich bin gespannt.
Du hattest nämlich auch in dem Gespräch, was ja wie gesagt stark journalistisch angehaucht war, gesagt, du bist eher der Po, nicht so sehr der Busentyp und ein Busen muss hängen. Da haben meine Kollegin und ich gleich gesagt, super, das ist mal ein Satz, mit dem man arbeiten kann.
Ja, aber das ist doch auch leicht zu verstehen. Also, sagen wir mal so, es sieht doch etwas befremdlich aus, wenn mittels Silikon die natürliche Schwerkraft total aufgehoben ist. Es sieht seltsam aus. Also es sieht vielleicht irgendwie ganz gut aus, aber es sieht ein bisschen seltsam aus. Also es sieht nicht so lebendig aus.
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und wir sind da voll auf der gleichen Linie, weil ich glaube, es gibt so eine bestimmte Art von Erotik, die ich kann das genau nachvollziehen. Ich weiß, was du meinst. Ja. Henning, es läuft sehr gut bei uns beiden. Jetzt pass
ja,
auf.
Sehr gut.
Wenn du Ferien machst, wie muss ich mir das vorstellen? Bist du der Typ, der 17 Mal am Tag irgendwie mit dem Paraglider vom Berg springt? Liegst du am Strand und liest Bücher? Machst du Kulturreisen? Wie stelle ich es mir vor? Bist du in Saint-Tropez im Paillettenshirt und tanzt?
Meinen letzten Urlaub habe ich tatsächlich, glaube ich, in Südafrika verbracht und da bin ich dann morgens also wirklich im Morgengrauen, es war eigentlich noch dunkel, bin ich nach Müsenberg gefahren mit dem Surfbrett und bin dann da ins Wasser reingegangen und eine Freundin hat mich mitgenommen, die ist dann Local und dann sind noch ein paar andere Locals und dann wartet man da im Wasser auf die Wellen und es ist so eine magische Stimmung und die Sonne geht noch nicht auf und ich glaube, der Highspotter sitzt auch noch nicht an seinem Platz. Und da warte ich dann auf Wellen und dann surft man ein paar Wellen, wenn es klappt. Und das ist großartig. Und danach trinke ich einen Kaffee, fahre dann wieder nach Hause und dann mache ich für die Familie Frühstück. Also ich bin meistens immer etwas früher wach. Und die Tage verlaufen eigentlich im Urlaub ja so aus so einer Mischung aus ausruhen und aktiv. Ist gar nicht so spannend, aber aktiv schon. Also
schon, ne?
Ja, ja, irgendwas wird immer gemacht. Also jetzt, ich würde zum Beispiel jetzt nicht am Strand liegen die ganze Zeit. Das ergibt für mich keinen Sinn. Denn würde ich mir Schnorchelzeug holen und das Wasser unter Wasserwelt entdecken oder so.
Und was ich auch bei dir noch nie gesehen habe, ist jetzt, ich nenne es immer Ferien, also Silvester beim Stangelwirt. So heißt es, ist bei mir so die große Überschrift, wenn man auch in seiner Freizeit noch in der Aula, in der Lobby von irgendeinem Hotel vor der Blumenamphore irgendwie Fotos macht und damit man dann das nächstgrößere Zimmer kriegt, weißt du, du den Deal so, im Hotel machst. Also das habe ich so bei dir auch noch nie gesehen. Ich habe wenn du Ferien machst, machst du Ferien und machst dann keinen.
Richtig, dann mache ich Ferien. Nee, das liegt natürlich auch daran, dass ich bin da nicht besonders geschickt. Es gibt da ja Kollegen, die sind viel geschickter, die machen Fotos und posten und dann kriegen die Angebote umsonst, ach, kommen Sie doch hier hin und kommen Sie dahin. Da bin ich also zu ungeschickt. Ich poste ja auch viel zu selten, weil ich nie genau weiß, was man da machen soll oder so. Das ist immer so ein bisschen so eine Mischung aus Selbstdarstellung und irgendwie gut wegkommen.
Ja.
Ich habe da nicht so einen großen Antrieb dazu und da entgehen mir aber wahrscheinlich viele tolle Hotelangebote und viele tolle Erfahrungen im Fünf-Sterne-Hotel.
Das macht nichts. Ja. Ich spreche diese Feriensituation an, weil du gerade einen Film gedreht hast, der heißt Der König von Mallorca und deswegen...
Der König von Palma, ja.
Der König von Palma. Der König von Mallorca ist ja der Jürgen Drews, wie wir alle.
Genau.
Der König von Palma. Bist du der König oder bist du Palma?
Ich bin der König. Ich spiele den König. Also ich bin derjenige, der der König wird. Das ist aber erstmal ein harter Weg dahin, weil die Polizei ist korrupt und die Kriminellen sind organisiert und wollen mir das Leben schwer machen. Und außerdem, das ist das eigentlich das Interessanteste für mich. Ich habe eine Ehe, die schon viele Jahre geht und die auch nicht eingeschlafen ist, aber die doch ziemliche Probleme hat und trotzdem sehr leidenschaftlich ist.
Darf ich fragen, wer spielt die Frau?
Ja, die wunderbare Sandra Borgmann.
Mhm, super.
Sandra Borgmann, ganz, ganz liebe Kollegin, tolle Schauspielerin. Und die hat eben so eine Kraft, wo ich auch, das ist für mich sehr, sehr schön, eine Kollegin zu haben. Ich habe ihr gesagt anfangs, Sandra, wenn du irgendeinen Impuls hast beim Spielen, egal was, egal wie krass, zieh das Ding durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Du kannst mit mir alles machen. Du wirst nicht von mir danach irgendwie hören, sag mal, was fällt dir denn ein oder so, das war doch nicht abgesprochen. Gib Vollgas.
Bezogen auf die Leidenschaftlichkeit eurer Beziehung, ja, das heißt, die knallt dir auch mal eine.
Absolut, absolut. Also die haut voll drauf und das hat dem Spiel eine solche Intensität gegeben. Ne? Das hat mir unglaublich großen Spaß gemacht oder wirklich Freude, da in dieses Eheleben einzutauchen, das zu spielen. Also eine Ehe, die eigentlich ein bisschen dysfunktional ist, aber wo man trotzdem merkt, eigentlich lieben die sich total. Selbst als eine andere Frau auftaucht, für die ich mich interessiere, ist eigentlich so, er will das nicht. Er will eigentlich bei seiner Frau bleiben. Und man sieht das auch. Aber
dann ist er in die andere reingerutscht, sage ich jetzt mal. Und wollte es aber nicht. Und hat sich dann aber auch nicht bewegt. Und dann ist es, glaube ich, auch kein Fremdgehen.
Ich glaube, ja, so muss es gewesen sein. Aber ich glaube, das ist schon Staffel 2, wovon du das sprichst. Ach so.
Ja. Da freue ich mich aber drauf. Ja. Nee, aber ich glaube, man kann dir mit allem kommen, aber nicht mit Langeweile, oder? Ich glaube auch insgesamt, du bist, glaube ich, jemand, das Feuer muss brennen, sonst bist du sofort weg.
Du meinst in der Beziehung?
In allem.
Ja, es muss schon was passieren. Also irgendwie so einen auf gemütlich machen. Das geht nur nach vorheriger starker Anstrengung. Dann geht das mal kurz. Das ist wieder der Protestant, Barbara. Da ist man natürlich irgendwie geprägt von. Ja, meine Großmutter hat mir tatsächlich als Kind gesagt, Müßiggang ist allerlaster Anfang. Ich habe mir das gerade bequem gebracht, hat eine Platte irgendwie gehört, der Hase und der Igel. Und wenn ich die zu Ende gehört habe und ich wollte die nochmal hören, dann ging das nicht. Dann hat sie gesagt, nee, Müßiggang ist allerlaster Anfang. Ich durfte nicht so rumliegen. Da gab es ja noch keine Handys oder so. Boah, da wäre was los gewesen, wenn ich da irgendwie auf dem Handy rumgetippt hätte.
Was hast du dann gemacht? Dann hast du die Platte nicht nochmal gehört, sondern dann musstest du raus in Schnee und musstest irgendwie eine Runde rennen und eine Schneeballschlacht machen.
Ja, irgendwie sowas habe ich dann gemacht und die hat auch viel mit mir unternommen. Die hat mir Schwimmen beigebracht, Reiten beigebracht und Vokabeln mit mir gelernt. Also das war, wenn ich bei der war, musste auch immer gelernt werden. Es war so eine Offizierstochter.
Aber ist doch ganz gut im Nachhinein, findest du nicht?
Eigentlich, ja, das ist eigentlich total schon super. Sehr gut.
Ich habe die großartigsten Eltern, aber ich bin schon streng erzogen worden. Und ehrlich gesagt, ich finde das
sind wir alle
im Nachhinein total super. Da durfte auch nicht irgendwie der Freund kommen und übernachten und so. Nix da. Bis heute
darf er nicht kommen.
Also wenn ich mal mit meinem, also mein Mann schon, aber wenn ich mit meinem Freund komme, nein, tatsächlich ist es, ich finde das, ich fand das damals natürlich doof, aber rückblickend ist das das größte Geschenk.
Also wir wollen, unsere Generation, wir wollen häufig die Freunde unserer Kinder sein, ne? Mhm. Ich kann gar nicht mal sagen, dass ich in diese Falle nicht auch immer mal getappt bin und eigentlich ein bisschen gegen meine Überzeugung gehandelt habe, weil meine Mutter, die hat uns auch sehr klar erzogen. Es war halt meistens die Mutter, die da war. Und das ist so gewesen, wie du das beschrieben hast. Und das ist heute anders. Da will man irgendwie, ach ja, ach komm. Und die wollen doch auch nur ihren Spaß haben. Aber eigentlich eine klare Linie in der Erziehung ist total wichtig.
Man hört ja auch ich höre die gleiche Musik wie meine Kinder. Ich trage die gleichen Klamotten irgendwie. Also das ist, sage ich mal, gibt's nur wenig Möglichkeit von den Kindern sich abzugrenzen, außer sich eben, wie wir vorhin besprochen haben, dann irgendwann mal nicht mehr die Beine zu rasieren oder so. Also das ist dann deren Art von Rebellion, weil alles andere nehmen wir ihnen ja auch irgendwie weg.
Ja, das stimmt natürlich ein bisschen. Also wir haben, das ist ja nicht so ein Bruch wie zwischen unseren Eltern und uns. Also da gab es einen größeren Bruch in Stil und Musik und so. Also meine Eltern sind vor 68, wir sind nach 68. Meine Eltern waren jetzt nicht durch 68 irgendwie groß beeinflusst. Das hat die nicht so tangiert. Aber ich bin natürlich durch die 68er ja irgendwie wahnsinnig geprägt. Erziehung und alles und Popkultur und was weiß ich. Also da gibt es einen großen Bruch. Und das ist bei meinen Kindern nicht. Also die mit denen kann ich ja auch über Musik sprechen und die sagen auch, ey Vater, hier hast du das Solo von Pink Floyd gehört oder so. Das finde ich auch super, dass die das alles kennen. Oder hier Santana, Stones, Beatles, Led Zeppelin, das kennen die alles, das spielen die, das finden die geil, ne?
Warst du so ein Kind, um das man sich Sorgen machen musste?
Ja, ich habe mir um mich gar keine Sorgen gemacht.
Ja, das denke ich mir.
Also ich glaube, meine Mutter eigentlich auch nicht. Das hat vielleicht irgendwie, haben wir das dann manchmal so, vielleicht Leute eingeredet, aber eigentlich hat die sich, glaube ich, keine Sorgen um mich gemacht. Also die war auch überhaupt nicht so overprotective. Ich war dann immer weg und bin immer draußen rumgestromert und dann, wenn ich Hunger hatte, kam ich wieder und
Und dann so später Alkohol, Drogen, Rauchen, nicht in die Schule gehen, rumhängen.
Nee, ich habe nicht rumgehangen, weil ich habe damals schon viel trainiert und ich hab gern Bier getrunken, auch viel und manchmal Händel angefangen. Ne? Das gab's schon. Ich habe so provoziert. Aber Drogen habe ich eigentlich nicht genommen. Also ich habe damals, ich weiß nicht, beim Kiffen oder so, habe ich gesagt, ey, ich merke ja gar nichts. So, ich merke ja gar nichts.
Du bist zu groß für Kiffen.
So, also habe ich nicht gemerkt. Andere Drogen, die dann so aufkamen, habe ich die Finger von gelassen. So synthetische Sachen und zur Schule gegangen. Ja, da hätte ich ein bisschen mehr Disziplin haben können. Ne? Das da gab es schon immer mal so Faulenzertum. Aber ich habe mich
nicht
gemacht.
Du warst in England im Internat.
Ja, das hat mir sehr geholfen, weil da ist alles vorgegeben. Da hast du total klare Linie. Und also da habe ich festgestellt, dass mir so eine Struktur unheimlich hilft. Also für mich ist Struktur gut, vor allem in dem Alter gewesen. Ich würde auch sagen, für die meisten Jungs ist das sehr gut.
Waren da auch Mädchen in der Schule?
Da waren auch Mädchen im Internat, ja. Debbie Webster hieß eine.
Oh, hört sie uns jetzt zu?
Ja, ich glaube nicht. Aber mit der bin ich mal auf die Klippen spaziert.
Und dann?
Ja, das weiß ich noch.
Und dann?
Geknutscht. Ich glaube, geknutscht.
Ich glaube auch, die Abby, die sitzt immer noch zu Hause und denkt an dich. Die denkt sich noch.
Nee, die war hinterher sauer auf mich, weil ich bin beim Abschlussball, bin ich mit einer Kollegin aus dem Geschichte-Leistungskurs mit Gothmann, die mich gefragt hat, ob ich sie begleite, mit der bin ich da hingegangen. Und mit der hatte ich jetzt überhaupt null erotisches Verhältnis oder so. Deswegen habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich ganz gut, das ist entspannt und so, dann habe ich da keine Verpflichtung. Und dann war Debbie aber irgendwie verstimmt, dass ich mit Gothmann da hingegangen bin.
Total gut verstehen. Hast du noch Freundschaften aus der damaligen Zeit?
Ja. Zu meinem lieben Freund Anthony Doerr. Der ist, zu dem habe ich immer noch Kontakt, ja.
Ist es nicht lustig, dass du dann sozusagen, also ich finde es bei Klassentreffen manchmal so befremdlich, was du machst, wissen alle und was die anderen machen, weiß keiner. Also wenn ich zum Klassentreffen komme, alle erzählen, ich habe jetzt Kinder und ich mache das und ich bin da und so und bei mir immer alle, ja, bei dir wissen wir ja eh und so.
Also das goldenes Blatt, ne?
So. Ja, genau. Ich habe gelesen, du hast eine unheilbare Augenkrankheit. Was? Was ist das Skurrilste, was du über dich gelesen hast?
Habe ich vergessen, aber ich bin Aber ich habe tatsächlich auch mal, also vor vielleicht 7, 8 Jahren gab es so ein paar Mal, dass ich in der Yellow Press auch drin war. Das, die haben aber dann das Interesse an mir verloren. Ich habe dann nicht genug Futter geliefert oder so. Aber da habe ich tatsächlich dann immer wieder auch irgend so einen krassen Scheiß gelesen. Ne?
Erzähl mal.
Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's echt vergessen. Jetzt dreht er durch oder jetzt ist er größenwahnsinnig oder was weiß ich oder sowas. Ne? Also ich stimmt vielleicht sogar ein bisschen, aber was weiß ich. Aber da so mit Augenkrankheit war nichts, ne?
Nichts mit Augenkrankheit. Bei mir,
ich war immer gesund in der Yellow Press.
Ah ja, du wirkst einfach sehr gesund. Also bei mir ist schon, bei mir versuchen sie den Fehler zu finden und der Fehler geht darüber, dass ich eine ganz unheilbare Augenkrankheit habe, nämlich Astigmatismus, auch bekannt als Hornhautverkrümmung. Das haben ungefähr 85% aller Deutschen.
Okay.
Aber die schlimme Krankheit hat mir mein Vater vererbt und dann ein Foto von meinem Vater, auch er ist Brillenträger. Aber du, das war nämlich...
Ich habe auch Brille.
Oh Gott.
Ja. Ja, ich hab,
sonst
aber
kann
das,
ich mich nicht mehr konzentrieren.
Ich merke das beim Lesen jetzt so seit 2 Jahren und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt immer öfter so eine Brille aufhaben muss. Aber ich habe die, ich kaufe immer so eine billige bei DM,
ja.
Ich die immer verliere, ne? Aber gäbe natürlich auch mal Kohle, wo man irgendwie besser mit aussieht.
Also wenn du mir nichts, wenn du es jetzt nicht persönlich und niemandem erzählst, dann kann ich dir sagen, dass ich ungefähr 12 Brillen zu Hause überall rumliegen habe, weil ich nie diese eine Brille finde. Und ich habe mir jetzt ein Modell gekauft, das sehe ich hier aus wie Herbert Wehner. Ich habe so eine richtige eckige, große, weißt du, die überall,
kenn ich noch, ja,
auch
klar.
Immer finde. Und ich muss wirklich sagen, dass ich inzwischen auch Vera Entwehen genannt werde von meiner Familie, weil ich dann diese Lesebrille immer so in die Haare geschoben hatte. Die Vera Entwehen hatte doch immer so eine Sonnenbrille in den Haaren. Weil ich kann leider nicht mehr 100 Gramm Zucker abmessen. Oder ich esse ja gar kein Zucker. Also
natürlich
100 Milliliter Ahornsirup abfüllen, keine Ahnung, wenn ich was koche, weil ich es nicht mehr erkennen kann, leider.
Ja, das stellt man so einfach fest, also das kriegt man so richtig reingedrückt vom Leben. Das muss man tatsächlich akzeptieren. Also ich habe dann irgendwie immer noch so rumlaboriert und man kann die Augen ein bisschen trainieren. Ja. Es geht dann manchmal so tagsüber besser. Morgens ist ganz schlecht, wie so Aufwacher.
Aber abends auch.
Abends wird's auch schlechter, ja. Und dann hält man das ja immer so weit weg, ne? Aber der Arm reicht bald gar nicht mehr.
Das ist die schlimme Art, wie ältere Leute offen, zum Beispiel, ich habe jetzt manchmal, wenn mir jemand Jüngeres ein Telefon so hinhält und sagt so, guck mal, wie lustig, dann merke ich, dass ich das Telefon selbst in die Hand nehmen muss und das dann selber so arretieren muss, damit ich das in die richtige, wenn mir das einfach nur jemand so kurz hinhält, ich kann gar nichts mehr sehen.
Also Barbara, ich sehe sogar beim Küssen unscharf. Also ich müsste ziemlich weit weggehen, wo ich dann einfach so merke, ja, das würde sowieso nicht mehr... Kontakt wäre dann gar nicht mehr möglich, nur darüber, wie ich dann sage, so jetzt kann ich dich wirklich sehen. Das ist eigentlich relativ schnell, dass ich dann so in so einem Blur-Effekt drin bin.
Egal. Ich finde, das ist noch die einzige Situation, wo es irgendwie wurscht ist. Wirklich. Aber es ist, ich kann einfach mich nicht abfinden mit dem Gedanken, irgendwann eine Gleitsichtbrille zu tragen. Ich finde, Gleitsicht ist für mich kurz vor Prothese. Also dann lieber auch noch 2 Appebeine. Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage. Aber ich finde, Gleitsicht ist, das klingt schon so schrecklich.
Ja, hört sich erstmal so ein bisschen wie Eislaufbahn an, ne? Aber ich weiß gar nicht genau, was das ist. Das heißt, da sind 2 verschiedene Stärken eingebaut.
Hast du oben Kurzsichtigkeit und unten die Weitsichtigkeit sozusagen eingebaut.
Okay.
Das heißt, du hast dann, wenn du nach oben und nach unten guckst, das muss das Gehirn auch erstmal trainieren. Ich finde, das ist so opermäßig. Da habe ich gesagt, nee, da mache ich nicht mit.
Das ist tatsächlich ein bisschen komisch. Mein Opa, der hatte so eine Brille, der hatte dann unten so deutlich abgesetzte, geschliffene Gläser. Die hat man also richtig, die waren nicht übergangslos, sondern das war so, konnte man sehen.
Ja, klar, da war so ein kleines Fensterchen drin.
Ja.
Das ist toll.
Gut. Aber ich kann, also alles, was weit ist, kann ich sehr gut sehen.
Und alles, was nahe kommt, ist verschwommen. Meine Oma hatte Zähne, die sie abends rausgenommen hat.
Ja,
mein Opa
alles.
Auch?
Das ist echt krass.
Das
also,
werden wir nicht haben, oder?
Nee, das habe ich nicht. Ich habe alle Zähne noch drin.
Das sieht sehr, sehr gut aus. Zeig mal hin. Okay.
Ja. Ich habe keine Blompen.
Nein.
Ja, ich habe keine Blompen. Nix.
Gut zu wissen. Okay, keine
Blompen. Ja.
Was hatte ich noch? Okay, Augenschwäche habe ich notiert. Und sonst alles am Platz habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe noch ein Stichwort Unabhängigkeit mir notiert. Du wirkst auf mich unabhängig. Hast du früh Geld verdient? Hast du Jobs gemacht?
Ja.
Also mal abgesehen von der Coca-Cola-Veranstaltung?
Ja, habe ich. Ich habe die ersten Jobs mit 15 gemacht. Das war damals ja noch ein bisschen schwierig, weil legal durftest du erst ab 16 arbeiten. Und ich habe dann irgendwie, ja, aber irgendwie so über Bekannte habe ich dann so Jobs gemacht, Gebäude gereinigt und lackiert und im Garten schwere Steine geschleppt und habe da 10 Mark die Stunde habe ich immer gekriegt.
Das ist saugut.
Das war damals okay und darunter habe ich es nie gemacht. Ja.
Nee, das finde ich aber auch in Ordnung.
Ja, ich habe in Ferien habe ich immer Geld verdient und ich wusste ja, ich wollte ein Motorrad haben mit 18, ne? Mhm. Und das habe ich mir ja dann auch selber bezahlt alles.
Ist das toll.
Ja.
Und was hast du mit dem Motorrad gemacht? Wo bist du als erstes hingefahren?
Oh, in der Werkstatt. Also, die habe ich heute noch. Das ist eine XT500, eine Yamaha XT500. Das ist ein richtiger Klassiker. Also, ich habe da als erstes habe ich da erstmal den Auspuff schön aufgebohrt, damit der laut ist, damit der gut klingt. Und ja, das war geil, das war super. Da warst du halt wer, ne? Wenn du so ein Motorrad da angetreten hast.
Hat man da schon einen Helm tragen müssen oder konnte man noch die Haare im Wind flattern lassen?
Nee, das war natürlich schon die Helmzeit, Barbara. Die ohne Helmzeit ist mindestens 10 Jahre vor mir.
Ja.
Ja, also man muss den Helm tragen. Aber sonst war es eigentlich ganz okay, war eigentlich ganz locker.
Ich erinnere mich noch an die Zeit, als auch in Italien die Helmpflicht eingeführt wurde. Das hat eine ganze Generation von italienischen Männern, glaube ich, absolut gehemmt. Weil ich erinnere mich noch, in den 80er Jahren fuhr ja jeder mit seiner Vespa rum und hatte eben keinen Helm auf. Super. Und dass du dann über eine italienische Frisur, sage ich mal, die ja mit Bedacht auch zurechtgelegt war, einen Helm ziehen musstest, war, glaube ich, wirklich ein Einschnitt für eine ganze Generation.
Das kenne ich auch noch. Ich war in Südtirol als Kind und da sind die eben auch ohne Helm rumgefahren. Und das fand ich super. Da habe ich immer gesagt, ja, das ist der Inbegriff von Freiheit. Das ist ja auch so schön, wenn ich das wenige Male gemacht habe, dass ich irgendwo ohne Helm gefahren bin, dann habe ich das auch immer sehr genossen. Ich wäre zum Beispiel auch kategorisch, muss ich sagen, ich wäre kategorisch gegen eine Helmpflicht auf dem Fahrrad. Allein die Vorstellung finde ich total absurd. Ich finde sie total absurd. Aber 2001 im Oktober habe ich für mich so festgestellt, es gibt zwei Dinge, mit denen man eine liberale, freiheitliche Gesellschaft argumentativ immer in die Knie zwingen kann. Das ist mit Gesundheit und mit Sicherheit. Ja. Und wenn du die beiden Sachen verknüpfst, dann hast du Totschlagsargumente. Dann kannst immer. Du alles, ja. alles kaputt machen. Kannst du alles verbieten. Weil du ja immer bist ja für Sicherheit und für Gesundheit. Und wer dagegen ist, ist dann immer ein Wahnsinniger, ne?
Ja, die Verbindung von Sicherheit und Gesundheit ist tatsächlich, ja, du hast recht, die hält einen von vielen Dingen fern.
Das ist der ultimative Knebel jeglicher Freiheit, ne?
Ja. Okay, also wir plädieren für etwas mehr. Etwas weniger. Ich finde zum Beispiel auch diese, also was mich auch nervt, wenn ich in so ein Auto einsteige, dieses Auto schreibt mir alles vor. Ich kann nicht mehr die Tür öffnen während der Fahrt. Nicht, dass es Spaß machen würde, aber letztens hatte ich halt meinen Mantel eingeklemmt, wollte ich mal kurz in der Kurve die Tür öffnen, weil ich mir dachte, die Fliehkraft wird die Tür noch mal ein bisschen schneller auf.
Geht das nicht? Echt, das ist ja krass.
Das Auto sagt mir, wann ich mich anschnallen muss. Das Auto macht die Musik leiser, wenn ich rückwärts fahre. Es zeigt mir, in welchem Winkel ich irgendwie einparken muss. Es hält mich in der Spur. Es bremst mich. Es macht alles. Ich finde es irgendwie
das Beste. Ja, das Auto arbeitet auch stark daran, uns zu bevormunden und uns dumm zu machen und uns zu verweichlichen. Ja.
Ein Lift, der mir sagt, Door open. Ich meine, are you crazy? Ich stehe in einem Lift für zwei Personen. Die Tür geht auf und der Lift sagt, Door open. Ja, ich meine, klar, es gibt auch mal einen, der blind ist und der vielleicht nicht sieht, dass die Tür auf ist, aber ich sag mal, also der ist ja auch schon länger irgendwie in dieser Welt. Der
spürt den Luftzug, klar, ja.
Ist das nicht verrückt?
Ja, ja, Barbara, da gibt's wahnsinnig viele kuriose Erscheinungen in unserer Welt und
das auch immer alles piept jetzt. Jedes Mal, wenn du eine Tür, wenn ein Zug zum Stehen kommt, macht es piep, piep, piep. Wenn eine Tür aufgeht, tut. Wenn sie wieder zugeht, tut, tut. Irgendwie, also es ist doch alles verrückt, wenn ich ein Ticket verkehrt rum auf diesen Ding da lege, Scanner lege, macht's. Ich meine, ich denke, ich
werde. Du könntest ja Sounddesignerin werden, Barbara.
Stimmt. Wenn du einen Sound hättest, mit dem du jedes Mal auf die Bühne kommst, wie würde dieser Sound gehen?
Wahrscheinlich. Also, es würde jetzt keine Melodie, sondern es müsste ein Geräusch sein, ne?
Ja.
Ja. Ich würde tatsächlich den Sound von meinem Motorrad nehmen. Oh. Der ist super, der ist gut.
Der mit dem angebohrten, jetzt kommt er wieder, der mit dem angebohrten Auspuff.
Genau.
Ich könnte mir für dich auch vorstellen, dieses Metro-Goldwyn-Mayer, weißt du, der Löwe am Anfang.
Ja, der ist natürlich unerreicht, der Löwe. Da haben die einen ganz klugen Schachzug gemacht.
Ja.
Löwe ist gut.
So, wenn wir zwei jetzt ein Duett singen, was ja unmittelbar bevorstehst. Weil
das wäre tatsächlich eins meiner Wünsche, nicht nur für dieses Jahr, sondern für mein Leben, dass ich das nochmal machen möchte, mit Barbara Schöneberger ein Duett singen.
Aber jetzt mal ganz ehrlich.
Würde ich wirklich gerne machen, ja.
Wenn ich das nächste Mal auf Tour gehe, ja. Ich habe ja häufig Leute, mit denen ich Duett singe. Also Adel Tawil war da und Max Mutzke war da und keine Ahnung. Ja. Ich frage
dich an.
Das sind
natürlich super Sänger, die beiden. In der Klasse kann ich nicht singen. Ich singe auch tiefer. Meine Stimme ist ein bisschen anders, aber es geht. Es ist nicht schlecht.
Was sollen wir singen? Also ungefähr.
Ich hoffe. Zum Beispiel.
Ja.
Barbara Streisand und Neil Diamond. You don't bring me flowers.
Oh, pass auf. You don't sing me. You don't bring me flowers. You don't sing me love songs. We hardly.
You're just sweeping the floor at the end of the day.
Yeah. La 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 la. I couldn't wait to leave me. Oh,
genau.
Now I've been loving you. Oh, la, la.
Super. Ach Mensch, dass ich jetzt den Text nicht habe.
Ich auch nicht.
Ja. Yeah.
Das machen wir beim nächsten Mal.
Ja, aber das wäre zum Beispiel ein toller Song, weil ich diese Stimme von Neil Diamond sehr mag.
Genau.
Und du hast ja gerade auch die Streisand hast du schon ziemlich gut hingekriegt, ne? Aber diese metallische Stimme von Neil Diamond, die mag ich auch, da komme ich gut drauf zurecht. Ich bin etwas tiefer als er.
Ja.
Aber den Sound kann ich so ein bisschen treffen. Das wäre ein tolles Lied.
Oh. Ja. Also, ich freue mich drauf.
Ja, Barbara, ich mich auch.
So, zum Abschluss. Barbara wird dabei erwischt, wie sie Günther Jauch ist doof an eine Bahnhofstoilette schmiert.
Tja, dann würde ich sagen, auch Kind sein soll nicht so bescheiden.
Und dann würdest du vielleicht, ich finde, das könnte man ruhig zweimal spielen, zu mir sagen, kommen Sie mal zu mir in den Streifenwagen.
Ja, ich sag, das, was Sie da geschrieben haben, das ist die eine Sache. Aber Sie beschmutzen hier den öffentlichen Raum. Und das wird ganz streng bei mir geahndet. Oh. Hopp hinein, nach hinten in den Bulli. Der hat blickdichte Scheiben, so schwarz.
Und dann und holt ihr nochmal den dicken Pinsel raus. Und
jetzt gibt es erstmal einen heißen Schluck aus der Thermoskanne. Ja.
Oh Gott, ich werde alle hier, sag ich mal, meine Kollegen und ich, wir werden jetzt noch weiter davon träumen, wie es ist, von dir in Handschellen abgeführt und im Bulli verarztet zu werden. Henning, es war erwartet unterhaltsam und wunderbar mit dir. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Für mich war das auch ein ganz erfrischendes Gespräch. Ich danke dir, dass wir so einen schönen Start in den Tag damit
hatten,
ja.
Okay, ich drucke jetzt die Texte aus von Neil Diamond und Barbara Streisand und ich schwöre dir, ich komme auf dich zu und dann singen wir zusammen
unbedingt
dieses Lied.
Wir
werden
das
ja mal wieder gemeinsam einen Preis verleihen und bevor du dann deine Laudatio hältst und ich den Preis anreiche und wir irgendwelchen langweiligen Leuten irgendwas überreichen, werden wir beide dieses Lied singen.
Das machen wir.
Ich freue mich. Tschüss.
Ja. Tschüss, tschüss.
Oh Gott. Ein Mann wie ein Baum. Henning Baum.
Ja. Alles bestätigt, was wir vorher schon ahnten. Der letzte Bulle halt so, ne? Das ist einfach so ein.
Ja, und auch er wird älter. Aber ich finde, wie er mit dem Alter umgeht und was es mit seinem Körper macht, bisher finde ich es noch nicht bedenklich.
Ja.
Also, ich habe da sehr viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Und wir machen einfach so weiter jetzt, solange uns keiner stoppt. In der nächsten Woche gibt's eine neue Ausgabe mit einem neuen Gast. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Alles Gute.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de